voices.
Компанго, зелені голоси.
Green voices.
Компанго.
Компанго.
Компанго, green voices.
Ihr hört Compango Green Voices auf Freiradios Berlin-Brandenburg auf DAB+. Mein Name ist Dario. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Sendung. Mit mir im Studio ist außerdem Nadia. Hallo Nadia.
Hallo zusammen.
Unsere heutige Sendung widmet sich verschiedenen Themen. Zunächst einmal haben wir wie immer Berichte von den Mitgliedern von Compango über vergangene Ereignisse, Veranstaltungen, Aktionen, die Compango durchgeführt hat oder an denen unsere Freiwilligen teilgenommen haben. So werden wir einen Bericht von Svetlana hören, die an einer Konferenz der Landeszentrale für politische Bildung zum Thema Krisenkompetenz teilgenommen hat. Außerdem werden wir Interviews bzw. man könnte auch sagen ein paar Eindrücke vom Umwelttag hören, vom Umweltfestival genauer gesagt, dem 31. Umweltfestival der Grünen Liga Berlin. Dort war nämlich ein Team von Compango vertreten, bestehend aus Oksana und Nadia, und hat dort mit einigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer Interviews geführt. Sie werden uns ein paar Eindrücke davon verschaffen, worum es da ging und wie das so gewesen ist. Außerdem haben wir mit Blick auf die Ereignisse in der vergangenen Woche in der Ukraine einen längeren Beitrag von Sophia. Möglicherweise erinnern sich die einen oder anderen, dass es in der vergangenen Woche schwere russische Luftangriffe auf die ukrainische zivile Infrastruktur gab. Dabei wurden unter anderem das Kiewer Höhenkloster getroffen, das zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört und ein wichtiges kulturelles Symbol der Ukraine darstellt. Außerdem wurde das Studio Dovschenko getroffen, das ist quasi ein Wahrzeichen der ukrainischen Filmkunst, der ukrainischen Filmgeschichte ist. Was genau diese Angriffe Russlands auf ukrainische Kulturgüter bedeuten, damit beschäftigt sich Sophia in ihrem Beitrag. Außerdem in eigener Sache bleibt mir noch zu sagen, dass das heute meine letzte Sendung mit Green Voices sein wird. Ich werde die Position, die Verantwortlichkeiten der Moderation mit dem Ende dieser Sendung abgeben. Diesbezüglich werden wir auch nochmal am Ende der Sendung ein paar ein kurzes Gespräch haben, Nadia und ich, in dem wir so ein bisschen Bilanz ziehen, Retrospektive machen und darüber sprechen, welche Erfahrungen ich hier als Moderator gesammelt habe und mit welchen Gefühlen und Gedanken ich den Staffelstab weitergebe. Und genau aus diesem Grund werden wir heute auch nochmal ukrainische Estrada hören. Denn die habe ich sehr gerne und ich bin der Meinung, dass mehr Menschen sie hören sollten, die ukrainische Estrada, insbesondere der 60er Jahre. Und das ist unser Stichwort. Bevor wir weitermachen mit dem Programm, hören wir uns Namalyo imeni Nich von Lubov Tschaikowska aus dem Jahr 1965 an.
Thank you.
Das war Namaliuj Meni Nich aus dem Jahr 1965, ukrainische Estrada vom Feinsten. Wie schon bereits angekündigt, haben wir heute verschiedene Themen und wir werden beginnen mit Svetlanas Bericht von der Konferenz der Landeszentrale für politische Bildung. Dort ging es um das Thema Krisenkompetenz. Svetlana ist Redakteurin bei Green Voices und sie hat sich dort einmal umgehört, was es zu dem Thema zu sagen gibt.
Hallo liebe Hörer und Hörerin, das Thema meines heutigen Beitrags ist die Berliner Sommerkonferenz Was bedeutet Krisenkompetenz, die am 16. Juni in der Berliner Landeszentrale für politische Bildung stattgefunden hat. Die Konferenz befasste sich mit dem Grad der gesellschaftlichen Vorbereitung auf potenzielle politische, militärische und ökologische Krisen, sowie mit der Frage, wie diese bewältigt werden können. Die Teilnehmenden erörterten die Auswirkungen politischer Bildung auf die Gesellschaft und diskutierten Strategien zur Gestaltung einer demokratischen und positiven Zukunft. Die Konferenz begann mit einem Vortrag von Stefan Breuer, wissenschaftlicher Mitarbeiter für Didaktik der politischen Bildung an der Technischen Universität Dresden und der JDIT. Das Vortragsthema war zwischen gefühlte Handlungsunfähigkeit und Gestaltungsspielräumen, politische Bildung in krisenhaften Zeiten. Nach dem Vortrag fanden Podiums- und Politikumsgespräche mit Stefan Breuer und Kanan Koruku, Co-Geschäftsführerin von UFUG Point D. Im Rahmen der Konferenz fanden zudem 4 Workshops statt. Zu den Themen gehörten der Umgang mit Skepsis gegenüber der Demokratie, das Erkennen und Umsetzen von Informations- und Nachrichtenkompetenz sowie eine Einführung in die Grundlagen und das konzeptionelle Verständnis der Theory of Change. Besonders interessant für unsere Sendung war ein Workshop gegen Ohnmacht bilden, was Berlin von der ukrainischen Community lernen kann. Der Workshop führte Alexandra Binert, politische Bildnerin bei Cinemova, Ukrainian Empowerment Network e.V. Alexandra erzählte, wie die Erfahrungen der ukrainischen Resistenz die politische Bildung beeinflussen könnten. Nun schlage ich vor, das Interview mit Alexandra zu hören. Hallo Alexandra, könnten Sie bitte sagen, was hat Sie dazu motiviert, diese Thema stellen?
Ja, ich habe ja einen Workshop zum Thema Was kann Berlin von der ukrainischen Community lernen vorgeschlagen. Das wurde auch sehr gut von der Landeszentrale für politische Bildung aufgenommen. Und zwar, weil ich denke, dass Berlin und Deutschland, die sich gerade in diesem Rechtsruck befinden, mit der Gefahr, die uns AfD bringt und Rechtspopulismus bringt, unglaublich viel von der ukrainischen Community lernen, tatsächlich lernen können, die sich schnell organisiert hat, die Netzwerke geschaffen hat, die agil ist und die auch nachhaltig agiert. Und das ist für uns alle, wie wir wissen, gar nicht so einfach, weil wir unter einem enormen Druck stehen.
Könnten Sie bitte sagen, was ob deutsche Gesellschaft ist bereit für Krise, Katastrophe oder Krieg?
Ich denke, dass die deutsche Gesellschaft noch nicht ganz bereit ist, wenn ich ehrlich bin. Ich denke, dass der russische Krieg bereits sehr deutlich über die Grenzen der Ukraine läuft, ob mit einem hybriden Krieg oder mit den Tatsachen, die wir jeden Tag sehen. Und ich denke, Deutschland möchte es noch nicht ganz wahrhaben, dass wir in einer enormen Gefahr sind. Und das ist das eine. Und das zweite ist, dass in diesem Jahr haben wir in mehreren Bundesländern Wahlen. Und der aktive Teil der Zivilgesellschaft ist schon sehr alarmiert, weil es so aussieht, dass in Sachsen-Anhalt AfD ganz viele Stimmen bekommen hat. Aber ich merke, dass nur bei dem aktiven Teil ganz viele Menschen haben das, denke ich, noch nicht verstanden, was das bedeuten kann. Und das kann bedeuten, dass AfD einfach die Regierung übernimmt in einem der Bundesländer. Das wird ganz Deutschland massiv beeinflussen. Und Deutschland muss sich dagegen wehren. Es müssen Bündnisse geschaffen werden, Banden geschaffen werden. Wir müssen alle dagegen aufstehen und dagegen halten und unsere Demokratie hier erhalten.
Wie ukrainische Erfahrung kann Deutsche helfen?
Ich denke, es kann diese Resilienz helfen, obwohl wir bereits mittlerweile kritisch über die gesellschaftliche Resilienz reden. Aber wir haben jetzt in dem Workshop darüber geredet, dass agiles Handeln notwendig ist, pragmatisches Handeln, Anpassungsfähigkeit, die horizontalen Netzwerke, diese horizontale Krisenbewältigung enorm wichtig ist und auch Strukturen bilden und sich vernetzen. Also eigentlich das, was wir alle sowieso kennen, nur wenn man das alles gemeinsam nimmt und anwendet, würde es, denke ich, schon sehr helfen.
Wie können wir uns als Ukrainer in die politische Bildung einbringen? Wie genau können wir helfen? Welche konkreten Schritte können wir unternehmen?
Mit Menschen zusammen anstoßen und mit demokratischen Mitteln eben umsetzen. Vielleicht interessiert Sie, dass eine Schnellstraße durch Ihren Stadtviertel gebaut wird. Oder interessiert Sie, dass Ihre Arbeitnehmerinnen keine Rechte haben. Also vielleicht interessieren Sie diese ganz wichtigen Dinge. Und wenn wir Sie ins Gespräch dazu bringen, wenn wir Sie in ein Netzwerk dazu bringen, in eine Community, dann können Sie tiefer und sich darüber austauschen und dann leben Sie schon diese Demokratie, worüber wir hier die ganze Zeit reden. Also unser Ansatz wäre, die zu stärken, die diese Communities mit sich ziehen können. A und B eben unbedingt über Menschen als Subjekte nachdenken mit eigenen Bedürfnissen und zuhören. Ganz gut zuhören und mit Menschen auch handeln, gemeinsam handeln.
Ich möchte hinzufügen, dass die Berliner Sommerkonferenz für politische Bildung eine große Zahl interessierter Teilnehmer anzog. Unter ihnen gab es viele Lehrkräfte, Vertreter öffentlichen und ehrenamtlichen Organisationen sowie Personen, für die das Thema Krisenkompetenz von großer Bedeutung ist. Zudem möchte ich einige Interviews mit Konferenzteilnehmern vorstellen. Mirko, ein Lehrer für politische Bildung am Oberstufenzentrum in Kreuzberg, und Renate Abed, eine Grundschullehrerin im Ruhestand.
Hallo, könnten Sie bitte sagen, was hat Sie dazu motiviert, in Konferenz und in Workshop teilnehmen?
Ja, wir sind ja hier in der Landeszentrale für politische Bildung in Berlin zur Sommerkonferenz. Die Landeszentrale besteht 70 Jahre und das Thema war dann heute, was bedeutet Krisenkompetenz? Warum ich teilgenommen habe? Wir sehen alle, dass die Welt voller Krisen ist und jeden Tag entstehen mehr Krisen, als dass welche gelöst werden. Und da, ich denke, wir alle spüren die psychischen Auswirkungen auf uns alle. Und ich habe versucht, mich selbst zu stärken, indem ich mich mit anderen austausche über die Krisenkompetenz, wie man die erreichen kann, was das bedeutet.
Was ist interessant in dieser, was war interessant in dieser Veranstaltung für Sie? Welche Erfahrungen hat Sie bekommen?
Interessant ist, dass vieles, was man ja schon privat eigentlich versucht hat, auch schon Teil der Krisenkompetenz ist, zum Beispiel sich zu informieren, mit anderen darüber sich auszutauschen. Viele Teilnehmer haben darüber berichtet, dass sie in solidarisches Handeln gekommen sind, dass sie Netzwerke gegründet haben, dass sie anderen geholfen haben und sich damit selbst helfen konnten, dass sie ja sich austauschen, ihre Erfahrungen weitergeben, ihre Informationen weitergeben. Also diese Solidarität, die Gemeinschaft, die hilft auch mit einer Krisensituation fertig zu werden.
Heute haben wir zu viel über die ukrainische Erfahrungen gesprochen. Was denken Sie, die ukrainische Erfahrung kann helfen in Ihrer Tätigkeit?
Ich denke, in jeder Hinsicht, selbst beim Stromausfall in Berlin. Wir hatten heute das Beispiel, dass dann die Ukrainer, die ja sehr erfahren sind, damit neue Stromquellen aufzutun bzw. anzuschließen und in Betrieb zu nehmen, dann auch da auch geholfen haben. Wir wissen nicht, wie die weltpolitische Lage sich weiter entwickelt und wie allein durch die Klimakrise zum Beispiel viele Probleme entstehen werden. Und insofern halte ich das für ganz wichtig für die Zukunft, sich mit Krisenkompetenz oder beziehungsweise Resilienz und Bewältigung zu beschäftigen, einfach um sich selbst zu stärken für das, was eventuell noch kommt. Wir hoffen es nicht, aber jeder hat das Bedürfnis, dass das doch ihn beruhigt und dass er sich stärker fühlt, wenn er sich mit dem Thema beschäftigt hat, meiner Meinung nach.
Dankeschön.
Nicht zu danken,
gerne. Hallo, könnten Sie bitte kurz vorstellen und erzählen, was hat Sie motiviert, in dieser Veranstaltung teilnehmen?
Ja, also ich bin Lehrer an einer Berufsschule in Berlin, großes Oberstufenzentrum mit ganz vielen Schülerinnen und Schülern, die hauptsächlich eine Berufsausbildung machen oder machen wollen. Und wir machen auch Demokratiebildung an unserer Schule, haben auch mit vielen Konflikten zu tun an den Schulen, im Umgang der Schüler untereinander und Schülerinnen, aber auch im Umgang mit Lehrerinnen und Lehrern. Und da ist es wichtig, dass wir miteinander reden und dass wir Probleme lösen. Und deswegen bin ich hier, weil ich hier Leute kennenlerne, die ähnliche Probleme haben und die vielleicht auch schon Lösungsansätze mit sich bringen.
Was war für Sie besonders interessant?
Ich fand besonders interessant den Dialog zwischen der Geschäftsführerin von UFUG und dem Wissenschaftler und der Dame von der Berliner Landeszentrale für politische Bildung, die darüber diskutiert haben, zum einen, was die Wissenschaft mitbringen kann, aber auch, was die Akteure der politischen Bildung tun können in der jetzigen Situation, die ja ziemlich schwierig ist. Ja? Denn die Demokratie ist sehr gefährdet und die Frage ist, was können wir alle dagegen tun?
Haben Sie in einem Workshop teilgenommen?
Genau, ich war im Workshop, da ging es um konstruktive Kommunikation mit gegen Demokratie-Skepsis quasi. Also wie gehe ich mit Menschen um, die der Demokratie nicht unbedingt aufgeschlossen gegenüber sind, sondern sie mehr als nur in Frage stellen und wie kann man mit denen reden im Prinzip, ne? Oder wie kann man sie erreichen? Genau.
Dankeschön.
Bitte schön.
Vielen Dank, Svetlana. Das war ein Beitrag über die Konferenz der Landeszentrale für politische Bildung, die Sommerkonferenz, um genauer zu sein, zum Thema Krisenkompetenz. Wie schon zu Beginn der Sendung angekündigt, hören wir nun einen Beitrag von Sophia. Darin setzt sie sich mit der Frage auseinander, was die Luftangriffe der Russischen Föderation auf ukrainische zivile Infrastruktur, bei der unter anderem das Weltkulturerbe der Ukraine in Form des Kiewer Höhenklosters schwer beschädigt wurde, für das kulturelle Erbe der Ukraine und die Kultur der Ukraine im Allgemeinen zur Bedeutung haben. Wir hören rein.
Über zerstörte Gebäude und Infrastruktur hinausgehen. Immer wieder werden auch Orte getroffen, die für die Geschichte und Identität des Landes von besonderer Bedeutung sind. Kirchen, Museen, Denkmäler und ganze historische Stadtteile. Diese Orte erzählen von Jahrhunderten Kultur, Erinnerung und Tradition. Wenn sie beschädigt oder zerstört werden, geht es daher nicht nur um materiellen Verlust, sondern auch um die Frage, wie viel Geschichte ein Land im Krieg bewahren kann. Für diesen Beitrag haben wir 6 Freiwillige der Organisation Compango interviewt. Sie engagieren sich aktiv in der Ukraine und berichten aus ihrer persönlichen Sicht, welche Bedeutung das kulturelle Erbe für sie hat und wie sie die aktuelle Zerstörung historischer Orte wahrnehmen.
Meiner Meinung nach versucht Russland, unsere Kultur- und Geschichtsdenkmäler zu zerstören, weil sie ein wichtiger Teil unserer nationalen Identität sind. Also historische Gebäude, Kirchen, Museen und Denkmäler erinnern uns daran, wer wir sind, woher wir kommen und welche Werte wir als Nation vertreten. Wenn solche Orte zerstört werden, soll nicht nur materielle Infrastruktur vernichtet werden, sondern auch das kulturelle Gedächtnis eines Volkes. Die Angriffe auf Kulturstätten können daher als Versuch verstanden werden, die ukrainische Identität zu schwächen und die Geschichte unseres Landes auszulöschen. Also Kultur ist ein Symbol der Unabhängigkeit und des nationalen Bewusstseins. Und genau deshalb wird sie zum Ziel. Als ich von den Treffen auf historische Orte wie das Kiewer Höhlenmuster gehört habe, war ich schockiert und tief traurig. Solche Orte sind nicht nur bedeutende Bauwerke, sondern auch spirituelle und kulturelle Symbole für Millionen von Menschen. Besonders leid tut mir die Zerstörung historischer Gebäude in Städten wie Mariupol und Kharkiv. Wenn ich ein konkretes Beispiel nennen müsste, dann würde ich das Dramatheater in Mariupol erwähnen. Obwohl es nicht nur ein historisches Gebäude, sondern auch ein kulturelles Zentrum war, symbolisiert seine Zerstörung für mich den Verlust von Geschichte, Kultur zugleich. Solche Orte verbinden Generationen miteinander. Wenn sie zerstört werden, verlieren wir nicht nur Mauern, sondern auch einen Teil unserer gemeinsamen Erinnerung. Ich glaube, dass Umweltkatastrophen und die Zerstörung der Natur im Krieg als Waffe eingesetzt werden können. Die Folgen reichen oft weit über das eigentliche Schlachtfeld hinaus. Die Zerstörung von Wäldern, zu Naturschutzgebieten oder industriellen Anlagen kann langfristige Schäden verursachen, die ganze Regionen betreffen. Menschen verlieren ihre Lebensgrundlagen, Tiere sterben, Böden und Gewässer werden verschmutzt. Solche Auswirkungen können noch Jahrzehnte nach dem Ende eines Krieges spürbar sein. Deshalb sollte die vorsätzliche Schädigung der Umwelt als wiegender Verstoß gegen internationales Recht betrachtet werden. Ich denke, dass viele Denkmäler und historische Gebäude nach dem Krieg möglichst original getreu wieder aufgebaut werden sollten. Sie sind ein wichtiger Teil unserer Geschichte und Identität. Und gleichzeitig sollte der Wiederbau professionell dokumentiert werden, damit auch zukünftige Generationen wissen, was zerstört wurde und warum. Das Wichtigste ist jedoch, dass die kulturelle Kontinuität erhalten bleibt. Ich bin dankbar für die Unterstützung der internationalen Gemeinschaft und von Organisationen wie der UNESCO. Sie dokumentieren Schäden, machen auf die Zerstörung aufmerksam und helfen dabei, Kulturgüter zu schützen. Dennoch habe ich oft das Gefühl, dass diese Hilfe nicht ausreicht, um alle Gefahren wirksam zu verhindern. Internationale Organisationen können Schäden erfassen und Unterstützung leisten, aber sie können Angriffe nicht immer stoppen. Deshalb braucht die Ukraine nicht nur kulturelle, sondern auch politische und praktische Unterstützung, um ihr kulturelles Erbe langfristig zu bewahren. Der Schutz von Kulturdenkmälern sollte eine gemeinsame Aufgabe der ganzen Welt sein.
Schon im ersten Gespräch wird deutlich, dass die Zerstörung kultureller Stätten von vielen nicht nur als militärische Begleiterscheinung gesehen wird. Vielmehr entsteht der Eindruck, dass hier auch etwas getroffen wird, das eng mit der Identität und dem historischen Selbstverständnis des Landes verbunden ist.
Alles, was Russland macht, hat nur ein Ziel: die totale Zerstörung der ukrainischen Nation, Geschichte, Kultur. Für mich ist es leider kein Wunder, dass die russischen Barbaren immer wieder unsere Denkmäler und historischen Gebäude angreifen. Was mir persönlich sehr wehgetan hat, vor dem großen Krieg haben wir oft mit unseren Freunden in Skowrodinowka, in Region Charkiw, zusammengetroffen und ausgeruht. Da befinden sich das Museum und das Grab von Grigori Skowroda, eines sehr bekannten ukrainischen Philosophers. Im Mai 2022 wurde der Ort mit den russischen Raketen attackiert und fast komplett zerstört. Was aber als ein Wunder bezeichnet werden kann, war die Tat, dass das Denkmal für Skowroda unbeschädigt stehen geblieben war. Ich bin der Meinung, dass der Krieg sowieso noch lange Zeit dauern wird. Unsere Denkmäler, die nicht mit dem Russischen Reich zu tun haben, werden immer wieder attackiert. Solche Organisationen wie UNESCO sollten eine größere Rolle in der Unterstützung der Ukraine spielen. Aber ich sehe alles nicht durch die rosarote Brille. Wo das russische Geld ist, gibt es da keine Hoffnung auf die Gerechtigkeit. Russland nutzt immer ihre eigene Kultur als Waffe und die Europäer müssen letztendlich eine einfache Sache verstehen. Dort, wohin die russische Kultur kommt, kommt hinterher die russischen Soldaten, Drohnen, Raketen.
Auch im zweiten Interview steht die emotionale Dimension im Vordergrund. Historische Orte sind für viele Menschen eng mit persönlichem Erinnerungen verknüpft, wodurch ihre Zerstörung besonders tief greift und oft als sehr belastend empfunden wird.
In Konflikten dieser Art geht es immer oft mehr als nur einfach um Territorium. Solche gezielte Zerstörung von Denkmälern oder historischen Orten ist meistens der Versuch, die Identität und das historische Gedächtnis eines Volkes auszulöschen. Und wenn man Symbole der Vergangenheit der Nation zerstört, versucht man damit auch ihre Einigkeit und so die Grundlage für die Zukunft zu schwächen. Die versuchen das nicht nur mit Kulturerben, auch mit den Namen im Laufe der Geschichte konnte man zigmal sehen, was sie alles versucht haben, um Name, Kultur, Benennungen, ganze Gegenstände und ganze Geschichte umzuschreiben und oder auszulöschen. Natürlich fühle ich Trauer, dass solche Ereignisse eigentlich nicht passieren sollten. Solche Orte wie das Kiewer Höhlenkloster hat Jahrtausende Geschichte und spirituelle und kulturelle Verbundenheit zu uns, zu den Menschen aus der Ukraine. Und das ist ein sehr großer Verlust. Man kann nicht sagen, dass es mir um ein Gedenkmal oder ein Gebäude besonders leid tut. Alle tun mir leid. Was alles am Dramtheater in Mariupol passiert ist oder das Skowroda-Museum in Charkiw oder ganze Universitäten, die Geschichte und diese kämpferische Geist mit sich tragen, werden zerstört und das tut schon weh. Also da will man direkt sagen, stopp. Ja, also wir verstehen, dass ihr eure Brutalität zeigen wollt, aber irgendwie Menschheit, menschliches etwas muss doch geben. Ökozid bestimmt ist in allen Munde und die Sprengung des Kachowka-Spanda-Staudamms war erschütterndes Beispiel. Ganze Lebensgrundlagen, Ernten und auch Trinkwasserquellen wurden vernichtet von einem auf anderen Tag und dass also die Vernichtung von Natur ist direkt eine Waffe. Natürlich, weil ganze Bevölkerung, alle Lebewesen werden dann vernichtet und Erde bleibt einfach nur leer. Und das kann oft auch Jahrzehnte dauern, bis sie sich wieder einigermaßen erholt und wieder herstellt. Ich glaube, ja, also man muss dann die Denkmäler wieder aufbauen. Und das ist auch unglaublich wichtig. Ich glaube, auch nach diesem Wiederaufbau, solche Orte werden nicht nur ein Zeichen der Kultur, sondern ein Zeichen des Geistes sein. Also dieser kämpferische Geist, dieser Drang an Freiheit und Identitätsbehalten ist sehr wichtig für uns alle. Das wird auch in der Geschichte sein und auch in unserer Zukunft wird es eine große Rolle geben. Ich glaube, wir haben momentan sehr viele technologische Methoden, die das, ja, also leicht werde ich nicht sagen, aber ziemlich detailliert rekonstruieren lässt. Und das ist sehr gut für unsere zukünftige Generationen, dass sie das nachforschen und wieder aufbauen. Wir oder unsere Kinder und Enkel und so weiter. Ich glaube, solche Organisationen wie UNESCO leisten auch eine sehr große Arbeit. Sie dokumentieren diese Schäden mit Satelliten zum Beispiel, helfen auch bei Evakuierung von historischen Werken und ich glaube, die machen auch so eine Liste mit gefährdeten Welterbes. Und das wird uns auch in der Zukunft helfen, besser zu verstehen, was, wie und wann, also diese ganzen Abschnitte zu rekonstruieren, diesen Verlust zu detailliert aufzuzeichnen und es hoffentlich wird sich auch leichter wiederherstellen lassen. Ich glaube, jeder von uns muss diese Denkmäler und diese ganze Geschichte im Kopf behalten. Und nicht nur im Kopf, sondern auch im Herzen. Es tut uns allen weh. Aber wir müssen da für unsere Zukunft stehen, das verstehen, was da alles passiert und unsere Gedanken teilen.
Im weiteren Verlauf verschrieb sich der Blick zunehmend auf die Frage, welche konkreten Orte besonders schmerzen, wenn sie beschädigt oder verloren gehen. Dabei wird deutlich, wie individuell die Wahrnehmung kultureller Verluste sein kann.
Russland greift gezielt Kultur- und Geschichtsdenkmäler an, um die ukrainische Kultur und Identität zu zerstören, damit Russlands geplante Übernahme der Ukraine unproblematischer verläuft. Es fühlt sich natürlich mal schade an, wenn historisch relevante Orte getroffen werden, da diese eben auch der Ukraine ihre Identität und Geschichte geben. Es ist für mich auch ein wichtiger Punkt, dass die Umweltkatastrophen und die Zerstörung der Natur durch Russland auch als Waffe im Krieg genutzt werden. Und da das einen direkten Einfluss auf die Gesundheit der Menschen und Tiere hat und direkt die Landwirtschaft angreift. Und es ist wichtig, meiner Meinung nach, die Denkmäler nach dem Krieg wieder zu sanieren oder neu zu erbauen, da ohne die Denkmäler Kulturwerte und die Erinnerungskultur ausstirbt.
Neben den historischen Bauwerken rückt auch ein anderer Aspekt in den Fokus. die Auswirkungen des Krieges auf die Natur. Denn die Folgen der Zerstörung betreffen nicht nur Städte und Kulturstätten, sondern auch ganze Landschaften und Ökosysteme.
Verstehen Sie, es geht in diesem Krieg nicht um Territorien. Es ist ein Krieg um die Existenz der Ukraine und des ukrainischen Volkes. Kulturelle und historische Denkmäler spiegeln die Geschichte und Kultur dieses Landes wider. Russland will die Ukraine von der Weltkarte wegradieren. Deshalb hören wir viele Lügen über historische Ereignisse, historische Persönlichkeiten sowie kulturelle und gesellschaftliche Persönlichkeiten. Russland ist generell ein Meister der Fälschungen. Und wenn wichtige kulturelle und historische Denkmäler zerstört werden, gibt es auch keine Beweise mehr. Man kann dann alle Mögliche erfinden. Deshalb will Russland natürlich unsere jahrtausende alten Kirchen zerstören, damit keine materiellen Beweise mehr dafür übrig bleiben, dass die Ukraine auf diesen Gebieten existiert. Als ich erfuhr, dass unser Kiewer Höllenkloster zerstört worden war, empfand ich Wut. Diese Kathedrale wurde im Jahr 1051 gebaut. Moskau existierte damals noch nicht. Als wir diesen majestätischen Tempel hatten, quaken noch Frösche in den Sümpfen auf dem Gebiet Moskau. Wer seid ihr denn, in abscheulichen Menschen, dass ihr den 1000 Jahre alten Tempel unseres Gottes zerstört? Welche militärischen Objekte suchen Sie in einer Kirche? Es spielt keine Rolle, welche Gebäude oder Denkmäler zerstört werden. Entscheidend ist, dass es jetzt geschieht. Und Russland muss dafür die Verantwortung tragen. Wie Sie wissen, am 6. Juni 2023 sprengten die Russen das Wasserkraftwerk Kachowka. Dies führte zu einer Disgrossen von Menschen verursachten Umweltkatastrophen und der Geschichte der Ukraine. Viele Menschen und noch mehr Tiere starben unter Wasser. Mir tun die Tiere am meisten leid, weil sie sich nicht verteidigen konnten. Das klingt komisch, aber sorry. Meiner Meinung nach ist das keine Waffe im Krieg, sondern ein Versuch, uns zu brechen. Ich bin überzeugt, dass die oberste Priorität darin besteht, den Krieg zu beenden. Ob die Denkmäler wieder aufgebaut werden sollen oder nicht, wird das ukrainische Volk entscheiden. Soweit ich weiß, schweigt die UNESCO. Diese Organisation hat nie gegen die Zerstörung der Kiewer Höllenkloster unternommen. Wenn es neue Informationen gibt, korrigieren Sie mir bitte.
Die Aussagen zeigen, dass viele Freiwillige den Schutz des kulturellen Erbes als Teil eines größeren Zusammenhangs sehen. Oft wird dabei die Frage aufgeworfen, ob die gezielten Angriffe auf historische Orte auch als Angriff auf die Identität eines Landes verstanden werden müssen.
Ich möchte auf zwei Gründe hinweisen. Erstens versucht Russland durch die Zerstörung unserer historischen und kulturellen Denkmäler unsere ukrainische Identität und Unabhängigkeit auszulöschen. Als imperialer Aggressor hat Russland im Laufe der Geschichte stets die ukrainische Kultur sowie die Kulturen anderer Völker bekämpft und sich deren kulturelle Errungenschaften und Geschichte als die eigenen angeeignet, was Moskau sich nicht aneignen konnte, das zerstörte es. So wurde beispielsweise die Kathedrale des Kiewer Höhlenkloster, Kyiv-Pechersk Lavra, vom sowjetischen NKWD gesprengt. Die Ukraine baute die Kathedrale wieder auf und der Raketenangriff auf sie im Juni dieses Jahres stellt den zweiten Versuch dar, die Geschichte von Kiew zu vernichten. Der zweite Grund sind blinder Hass und Hilflosigkeit. Russland hatte geplant, die Ukraine in 3 Tagen zu erobern. Doch dies ist in 4 Jahren oder vielmehr in 12 Jahren seit 2014 nicht gelungen. Dies ist der Versuch, sich für das Scheitern zu rächen und einen schmerzhaften Schlag zu versetzen. Natürlich ist dies ein sehr schmerzhafter Schlag. Dies war jedoch von einem Terrorstaat zu erwarten. Die Zerstörung historischer und kultureller Denkmäler ausnahmslos bedrückt mich. Dies gilt insbesondere für jene, die von historischer Bedeutung sind, in kleinen Städten liegen oder bei Touristen und der Weltöffentlichkeit kaum bekannt sind. Die Maria entschlafenes Kathedrale in der Lavra beispielsweise wird restauriert werden, da sie zum UNESCO-Welterbe gehört, werden sich dafür Mittel finden lassen. Es ist jedoch ungewiss, ob Ressourcen für die Wiederherstellung all jener Museen, Kirchen und historischer Anwesen zur Verfügung stehen werden, die durch die russische Aggression beschädigt wurden. Und das ist ein enormer Verlust. Rund 1.900 Städten der kulturellen Erbes wurden beschädigt. Mehr als 500 wurden praktisch vollständig zerstört. Ich betrachte Umweltkatastrophen als Kriegswaffe. Ein Beispiel ist die Zerstörung des Staudamms am Kachowka-Stausee, die Besetzung der Kernkraftwerke Tschernobyl und Saporizhia wurde als Mittel zur Erpressung sowie zur Ausübung von Druck auf die Ukraine und die europäische Gesellschaft eingesetzt. Natürlich bin ich der Meinung, dass alle historischen und kulturellen Denkmäler nach dem Krieg restauriert werden sollten. Und ich hoffe, dass die erforderlichen Mittel aufgebracht werden können. Es ist jedoch möglich, die Architektur wieder herzustellen. Wenngleich vieles davon nicht zurückgewonnen werden kann, zum Beispiel Archive, historische Dokumente. Auch wird es schwierig sein, die Gemälde und Reliquien zurückzugewinnen, die von den Russen aus Museen geraubt wurden. Die UNESCO leistet bedeutende Unterstützung, indem sie unsere Kultur- und Geschichtsdenkmäler in die Welterbeliste aufnimmt, Schäden dokumentiert und Mittel für Schutz und Restaurierung bereitstellt. Leider ist sie jedoch noch nicht in der Lage, diese vollständig vor der russischen Aggression zu schützen.
Gleichzeitig wird in den Antworten deutlich, dass nicht alle Aspekte gleich klar bewertet werden. Besonders beim Thema Wiederaufbau und internationale Unterstützung bleiben unterschiedliche Sichtweisen offen.
Vielleicht lohnt es sich hier noch einmal zu fragen, wie gut ist dieses Wissen über Kulturerbe und seine Bedeutung tatsächlich verbreitet, auch unter den Menschen selbst.
Kultur ist ein wichtiger Teil eines Landes und einer Nation. Die symbolische Grundlage eines Volkes baut auf seiner Kultur auf. Kaum etwas kann die innere Identität den Menschen so stark berühren wie ein Angriff auf das, was bei vielen seit Kindheit tiefe Erinnerungen weckt und einen Teil ihres kulturellen Codes bildet. Ein solches Angriff ist besonders hinterhältig, weil er gleichzeitig auf die Quelle und auf das höchste Ergebnis der immateriellen Werte des ukrainischen Volkes gerichtet ist. Außerdem haben Kulturgüter einen sehr hohen Wert. Russland hat sogar Fabriken für Toilettenpapier und Lager von Supermärkten bombardiert. Man kann sich ja vorstellen, wie viel wertvoller ein Archiv mit historischen Kostümen ist. In der heutigen Welt der schnellen Information und der viralen Medien sorgt die kulturelle Kode dafür, dass Narrative und Symbole wieder erkannt und weiterbreitet werden. Dadurch entstehen auch Sympathie und nach dem Mal Unterstützung. Indem Russland die ukrainische Kultur angreift, verringert es somit die Wahrscheinlichkeit internationaler Unterstützung für die ukrainische Zukunft und beseitigt zugleich kulturelle Konkurrenz. Wie immer.
Die Gespräche mit 6 Freiwilligen zeigen eindrücklich, wie vielseitig der Blick auf das kulturelle Erbe in der Ukraine ist. Für die einen steht die historische Bedeutung im Vordergrund, für andere die emotionale Verbindung oder die Frage nach Verantwortung und Wiederaufbau. Gemeinsam ist allen Stimmen jedoch die Erkenntnis, dass Kulturerbe weit mehr ist als Architektur oder Geschichte in Stein. Es ist Teil der Identität eines Landes und sein Verlust hinterlässt Spuren, die weit über den Krieg hinausreichen.
Das war der Beitrag von Sophia. Es ging um die Angriffe auf ukrainische zivile Infrastruktur in der vergangenen Woche, bei der unter anderem das Kiewer Höhlenkloster schwer beschädigt wurde und die Folgen für das kulturelle Erbe der Ukraine. Wir haben jetzt noch relativ spontan einen weiteren Punkt in unser heutiges Programm eingefügt, und zwar sind bei Kompango seit kurzer Zeit einige Bundesfreiwillige tätig, und wir haben heute 2 von ihnen ins Studio eingeladen, um uns mit ihnen darüber zu unterhalten, was sie eigentlich dazu motiviert hat, einen Bundesfreiwilligendienst hier bei Kompango zu absolvieren und was das überhaupt bedeutet, so einen Bundesfreiwilligendienst zu machen. Das sind Dasha auf der einen Seite. Dasha, kannst du einmal kurz Hallo sagen?
Hallo.
Nochmal. Jetzt hören wir dich. Und direkt neben mir sitzt Alex. Hallo Alex.
Hallo Dario.
Wir haben ein paar Fragen für euch vorbereitet. Ich würde sagen, bevor wir da reingehen, machen wir noch eine kurze Musikpause, denn wir hatten jetzt einen sehr langen Beitrag von ungefähr 30 Minuten. Wir haben heute auf meinen Wunsch, da es meine letzte Sendung ist, hören wir die ganze Sendung ukrainische Estrada aus den 1960er Jahren vor allem. Und der nächste Song, den wir hören, ist Trojande na Peroni aus dem Jahr 1967.
Чи всі на пероні, на люднім пероні, де розлуки і зустрічі плачуть, хтось розсипав троянди червоні, і здається, ніхто їх не бачить. А троянди до людей пелюстками кричать. Ми не квіти, ми кохання, а кохання не можна топтати. Моїм серцем
серці чи біль, чи то смуток. Не зустрічаєш мене ти сьогодні, хтось дарує комусь поцілунок, а хтось топче троянди червоні, а троянди, а троянди до людей пелюстками кричать. Ми не квіти, ми кохання, а кохання не можна топтати. На пероні, на тихім пероні вже не чути далекого стуку. Хтось розсипав троянди червоні, чи то зустріч свою, чи розлуку. А троянди, а троянди до людей пелюстками кричать. Ми не квіти, ми кохання, а кохання не можна топтати.
Das war Trojande na Peroni aus dem Jahr 1967 in der Ausführung von Julia Paschkowska. Wir haben zwei Gäste bei uns im Studio, die gerade erst angekommen sind. Wir sagen nochmal Hallo, das sind Alex direkt neben mir und Dasha. Sie sind beide bei uns Bundesfreiwillige hier bei Compango und wir wollen uns heute mal kurz mit Ihnen darüber unterhalten, was das eigentlich bedeutet, was machen Sie hier, warum, was motiviert Sie dazu? Und dafür hat Nadir einige Fragen vorbereitet. Ich gebe das Wort weiter an dich, Nadir.
Hallo zusammen, hallo Daria.
Hallo Nadir, hallo Daria.
Hallo Alex.
Hallo, hallo.
Wie geht es dir? Wie gefällt dir das Ihnen im Studio?
Ja, das ist super. Ich habe mir das nicht so professionell hier vorgestellt. Die ganzen Mikrofon-Setup, das Audioboard. Schon ganz cool, ja.
Und Alex, wie lange bist du bei Compango?
Boah, ich habe jetzt so vor 2-3 Wochen angefangen. Offiziell fange ich erst nächsten Monat in der Mitte an. Ja.
Und wie hast du Compango gefunden?
Ich habe auf der Bundesfreiwilligendienst-Website gescrollt und nach einem Freiwilligendienst geguckt. Und ja, habe ich einfach nachgeschaut, so was mir am besten passt. Und dann bin ich auf Compango gestoßen.
Schön. Und passt zu was? Was machst du außerdem? Hast du Beruf oder studierst du? Hast du Hobbys?
Genau, ich befinde mich gerade im Studium. Ich studiere an der TU Berlin gerade Informatik. Und ja, also mit Informatik direkt hat das Compango jetzt nicht so viel zu tun. Aber ich glaube, das bietet mir eine gute Basis, um mich fortzubilden im sozialen Bereich. Ja.
Wie schon. Und ist das deine erste Erfahrung bei freiwilligen Diensten oder Arbeiten oder Engagement?
Also als Freiwilligendienst, freiwilliges Engagement ist es tatsächlich meine erste, naja, ich habe ein bisschen Nachhilfe mal für Kinder gegeben, aber das ist jetzt so das erste ernste Mal Engagement, ja.
Wie schon. Und wie hat dein freiwilliges Engagement begonnen bei Compango? Was wolltest du am Anfang erreichen?
Also ich bin hierher gekommen und ich wusste am Anfang nicht, worum es geht. Dann habe ich mich mit dem Rudi unterhalten, der hier sozusagen das Sagen hat. Und er hat mir erzählt, wie das überhaupt hier abläuft. Er hat mir die ganzen Projekte vorgestellt mit dem Garten, mit diesem Radio hier, das dann auch wirklich irgendwie durchgesetzt wird. Also nicht hier in der Bubble, sondern das richtig im Radio dann läuft. Und ja, mir hat dieser Impact gefallen.
Gibt es etwas, das du selbst mitgebracht hast und bei Compango etablieren oder dem Team vermitteln wolltest?
Also direkt nicht so wirklich. Aber ja, nee, ich bin einfach motiviert, etwas im sozialen Bereich zu bewegen. Und ich glaube, davon kann man aus arbeiten und dann wird sich auch was entwickeln, denke ich.
Und was Interessantes hast du in Compango zuvor bemerkt? Hast du schon interessante Zwecke oder Erfahrungen hier? Ich verstehe kurze Zeit, aber...
Ja, genau. Ich habe jetzt noch nicht richtig angefangen, deswegen so richtig tiefen Einblick habe ich jetzt noch nicht. Aber was mir gefallen hat, sind diese ganzen ernsten Kooperationen mit UNICEF zum Beispiel. Da soll es jetzt ein Jugendprojekt geben. Morgen haben wir auch ein Spiel geplant, ein Planspiel mit vielen Leuten, was politische Bildung dann auch überbringen soll. Und ja.
Schön. Und wie findest du die Atmosphäre hier?
Es ist schön, es ist familiär. Wir haben jeden Mittwoch immer so ein Meeting, wo wir ein bisschen essen und ja gut, halt auch die wichtigen Sachen besprechen, welche Ziele wir haben, wie es uns geht, ja, sowas.
Danke schön für deine Antworten. Wir freuen sehr uns, dass du uns heute besucht. Und es ist so interessant, dass wir bin drei Leute, die OBFD fangen an und alle drei sitzen heute im Studio. Die andere Person ist Daria und mit Daria haben wir gestern über dieses Thema besprochen und haben ein kleines Interview mitgemacht. Jetzt hören wir das an.
Ich würde gerne dir fragen, wie hast du Compango gefunden?
Ich habe die Compango mehrmals gesehen im Internet und ein paar Veranstaltungen besuchen. Und dann hatte ich eine Telegram-Gruppe, viel Information zu sehen und anzukommen. Und danach sehe ich in meiner E-Mail-Post ein Angebot, dann drei freie Plätze sind in Compango. Das ist meine Chance. Und schicke ich meinen Lebenslauf und Anschreiben. Viel Glück, dass mir antworten Friederike und sagte, könnten wir telefonieren und Bewerbungsgespräch auf Telefonat machen.
Aber ist das deine erste Mal bei Freiwilligendiensten, bei freiwilligen Ehrenamtlichtätigkeiten?
Nein, das ist die zweite Erfahrung hier in Berlin. Erste Erfahrung war 2025. Das war Organisation Bundesstiftung Berlin. Ich teilnehme ein Projekt, die wir ein Foto machen und einen Film zusammenhängen über Freiwilligen in Berlin, verschiedene Organisationen und dann präsentieren wir diesen Film und jetzt gibt es diesen Film in YouTube und öffentlich.
Sehr schön.
Viele Informationen und viele interessante Projekte, die Freiwillige bieten für ukrainische Leute und auch Ausländer, die wollten etwas machen, teilnehmen oder helfen.
Wer, für wem kann das interessant sein, eine freiwillige Möglichkeit zu nehmen?
Ich glaube, dass es geht für jeden Mensch, die ist aktiv und immer entwickeln wollte, etwas neu versucht und in diesem Welt seine Schritte zu bleiben und fühlen sich, dass er nicht nur morgen aufstehen und abend liegen und keine wichtigen Sachen machen. Das fühlt sich diesem Planet kleine Schritte, aber macht jeden Tag.
Man für Freiwilligendienst kleine Gelder bekommt, die mit Steuern haben nichts zu tun. So dass kann man eine kleinerei dazu haben, dass man verdient.
Ich wollte in großen Projekten ungefähr mit UNESCO teilnehmen und habe, glaube ich, eine gute Organisationsfähigkeit und könnte hier ein bisschen unterstützen, strukturieren und helfen, Kumpango ein bisschen vergrößern, verstärken und mehr Leute zu helfen, hier integrieren, zum Beispiel für ukrainische oder andere Ausländer und fühlen sich besser und glauben, dass es möglich ist, hier in nicht in Heimatland, sondern in anderen Ländern auch seine Talente realisieren und wohlzufühlen.
Ich weiß, dass du einen Abschluss in Umweltschutz hast. Ich würde dafür gerne fragen, wie findest du die Situation mit Umweltschutz hier in Deutschland?
Ich finde, dass in Deutschland das mehr entwickeln als in der Ukraine. Und das freut mich sehr. Das haben wir hier mehr Möglichkeiten, Natur unterstützen, Tier und Leute zu helfen und in diesem Welt zu kümmern, danach in Zukunft dieses Nachhaltigkeitsprogramm für unsere Kinder. Könnten Sie sich fühlen, als diese Planet nicht nur für Roboter, sondern auch für Menschen auch passt.
Wie schon. Danke sehr für deine Antworten.
Kommen und danach selber zu sehen, dass diese Organisation hilft jede Person, die kommt, zuerst geht das selig, weil diese Person fühlt sich in sehr freundlicher Atmosphäre und Unterstützung auch ohne Worte, nur mit Augen. Ich glaube, das ist wichtig, fühlt sich als eine Familie.
Danke schön, liebe Daria. Danke.
Das war's. Und ich bin die dritte Freiwillige, die seit Anfang Juni eine offizielle Bundesfreiwilligendienst bei Kumpango mache. Für mich das ist ein großer Schritt, weil ich bin bei Kumpango seit eineinhalb Jahren, ich glaube. Und es bedeutet für mich, dass es ist ein bisschen fester, ein bisschen seriöser und ein bisschen mehr Responsibilitäten. Ich glaube, dass es auf jeden Fall wärme Atmosphäre und auch lustig wird. Aber was würde ich gerne mitteilen, ist, dass diese Möglichkeit, eine BFD oder andere BFD zu machen, ist ganz interessant für so viele ukrainische Leute, die heute in Berlin, in Deutschland eine, lass uns sagen, Zwischenschrittsituation haben. In meinem Fall habe ich ein bisschen Deutsch ausgelernt, aber für jetzt habe ich keine Arbeit und mein Deutschniveau ist nicht genug für seriöse Arbeit. Trotzdem kann ich, lass uns sagen, bei Ihnen sprechen. Aber diese Möglichkeit, einen Bundesfreiwilligendienst zu machen, ist als Mittelschritt zwischen Kursen oder Weiterbildungen oder Deutschkurs und seriöse Arbeit. Das hilft so viel, Konnektion, Netzwerken zu knüpfen und auch ein bisschen mehr über Arbeitsmarkt und Arbeitskultur in Deutschland zu erlernen. Ich glaube, dass so viele Leute könnten diese Möglichkeit nutzen und das ist bei deutschen Leuten auch sehr populär. Die Leiterin bei Naturstiftung Berlin dort habe ich meine Unterlagen untergeschrieben. Sie hat gesagt, heutige Situation am Arbeitsmarkt macht so, dass mehr und mehr jüngere Leute möchten auch Freiwilligendienst zu machen. Warum? Weil es ist ein bisschen Geld und das geht sehr gut bei einer halben Zeit für Engagement. So das kann man ein bisschen arbeiten, ein bisschen ausprobieren, diesen Bereich oder Arbeit. Und das kann auch ein sehr schöner Schritt nach der Weiterbildung oder Umschulung sein. So wie Praktikum, aber ein bisschen andere bei Dokumenten. Ich würde das gerne für so viele Leute einladen. Dankeschön.
Компанго, зелені голоси.
Green voices.
Компанго.
Компанго.
Компанго, green voices.
Tja, vielen Dank, Nadia. Das war wirklich sehr spannend und auch toll, dass du dieses Gespräch alleine vorbereitet und alleine geführt hast. Das war, glaube ich, für einige unserer Zuhörer bestimmt einiges Neues dabei. Und genau, ich kann deinen Aufruf nur unterstreichen, wer Interesse an Bundesfreiwilligendiensten hat oder Lust hat, vielleicht auch sich vorstellen könnte, das hier zu machen. Wir sind dafür natürlich immer offen. Wir machen, bevor wir jetzt weitergehen, zum nächsten Thema eine kurze Musikpause. Vorher möchte ich aber noch kurz Oksana bei uns im Studio willkommen heißen. Sie ist nämlich selbst gerade zu uns gestoßen. Hallo Oksana, grüß dich.
Hallo zusammen.
Wenn ich mich richtig erinnere, Oksana, ist das, wie du gesagt hast, das erste Lied im Stile, im Genre des Twists, der in der Ukraine, vielleicht sogar in der Sowjetunion, damals produziert worden ist.
Ja, genau, das ist das erste Lied von Twist, das Autor Miroslav Skorik, ukrainische moderne Komponistin. Und sie hat geschrieben nicht nur estradische Lieder und viel andere Musik, symphonische Musik, für Klavier, für Geige, viele, viele. Aber das ist noch eine seiner Experimente mit estradischen Liedern auch. Ja, das ist 16. Ja. und 17. Jahre.
Sehr interessant. Vielleicht hören wir in der nächsten Sendung mehr darüber. Mal schauen. Jedenfalls heute nicht, denn du hast ein anderes Thema mitgebracht. Du warst nämlich beim 31. Umweltfestival der Grünen Liga. Erzähl uns doch einmal davon.
Ja, genau. Im Juni fand das traditionelle Umweltfestival bereits zum 31. Mal am Brandenburger Tor statt. Über 200 Ausstellende bot viele Mitmachaktionen und Informationsangebote. Beim 31. Umweltfestival der Grünen Liga Berlin könnte die Besucher daher nicht nur feiern, Musik hören und Spaß haben, sondern sich auch über klimafreundliche Mobilität, vielfältige Möglichkeiten der Energiesparung zu Hause, Sonnenbatterien und umweltfreundlichen öffentlichen Nahverkehr informieren. Compango war auch auf dem Umweltfestival vertreten. An unserem Stand konnten Besucher Bienenwachstücher herstellen, ein Insektenhaus bauen und an einem Reparaturworkshop teilnehmen. Unsere Journalistin Tim, ich bin und meine Kollegin Nadia, hat sich mit den Teilnehmern und Besuchern des Festivals unterhalten. Wir empfehlen Ihnen, sich einen kurzen Bericht anzuhören. Viel Spaß!
Mein Name ist Mauro Meggiolaro, ich bin Italiener, ich lebe in Berlin seit 13 Jahren. Ich bin heute hier mit meiner Tochter und meiner Frau und ich denke, das ist insbesondere für meine Tochter, die 9 Jahre alt, sehr wichtig, dass sie sieht die verschiedenen Möglichkeiten, die es gibt, um die Natur zu schützen und unsere Umwelt einen besseren Ort zu machen.
Ja, ich heiße Miron Tedenberg, ich bin Radiojournalist aus Berlin und bin mit meiner Tochter hier. Naja, wir sind heute tatsächlich 50 Kilometer mit dem Fahrrad gefahren. Entschuldigung, nee, 41 sind es jetzt.
41 Kilometer sind wir gefahren und wir werden noch nach Hause fahren und dann könnten es 50 sein.
Ich bin total glücklich, dass ich einen Strombetreiber habe, der Umweltstrom anbietet. Der war ein bisschen teurer, aber da wollte ich schon immer hin. Irgendwann konnte ich es mir leisten und bei dem bleibe ich und das, also ich mag den total gerne.
Wir versuchen immer relativ nachhaltig zu leben, soweit es geht. Zum Beispiel innerhalb von Westeuropa versuchen wir immer entweder zusammen mit Auto oder mit Bahn einfach zu fahren, statt zu fliegen. Wir versuchen auch sehr wenig Fleisch zu essen oder nur Fisch einmal der Woche.
Erstens, wir haben seit jetzt 4 Jahren kein Auto mehr und wir bewegen uns nur zu Fuß oder mit dem Fahrrad durch die Stadt. Und wenn wir ein Auto brauchen, dann benutzen wir so Carsharing-Möglichkeiten in der Stadt oder auch außerhalb der Stadt. Und wir haben jetzt seit einigen Jahren, wir versuchen so wenig wie möglich zu fliegen.
Australien, wir haben sehr viel Natur. Das heißt, überall gibt es Natur. Man kann viel mehr erleben in Australien, einfach im Busch zu sein, alleine zu sein. Diese Verbindung mit Natur kann man haben. Ich finde in Deutschland, wenn man im Wald laufen geht zum Beispiel, es gibt immer eine Menge Leute, egal wie weit man geht, man begegnet immer andere Leute. Das ist eine Sache, aber an sich, deutsche Menschen leben viel nachhaltiger als Australier, weil wir haben nicht so entwickelte Nachhaltigkeitsprozesse und Regelungen auch. Und das heißt, dass Australien hat schon viel zu tun, um auf dem Niveau von Deutschland zu kommen. Aber Deutschland ist nicht auf keinen Fall Weltführer in Nachhaltigkeit, wenn man bedenkt oder schaut, Länder wie Holland oder Finnland, die nordischen Länder sind noch ein Stück weiter als Deutschland.
Unser Ziel ist, so wenig wie möglich Objekte zu Hause zu haben, weil ich denke, dass es geht nicht um die Quantität der Objekte, die wir eigentlich besitzen, sondern um die Qualität. Und manchmal weniger ist mehr in diesem Sinne.
Es fällt mir überhaupt schwer, darüber zu reden, weil ich mir denke, in der ersten Welt sind wir überhaupt gar nicht. Also wir können Umweltfestivals machen, so viel wir wollen. Der Verbrauch hier in Deutschland ist zu groß, als dass es irgendetwas, also so, das sind Tropfen auf heißen Stein, aber ich hoffe, das sind viele kleine Tropfen. Man macht ja auch ein bisschen, manchmal auch fürs eigene Gewissen. Und da versuchen wir, so gut es geht, aber Luft nach oben ist immer.
Ich heiße Nikolaus Tadokela. Ich bin Journalist und Filmemacher und ich interessiere mich einfach sehr für Umweltschutz und Ökologie und ich mache viele Filme über Ökologie und habe selber ökologische Projekte durchgeführt und bin deshalb sehr gerne hier und freue mich und suche nach neuen Inspirationen und interessanten und netten Menschen. Warum ist es wichtig? Naja, die Welt ist in einem ziemlich schlimmen Zustand. Die Artenvielfalt wird immer geringer, die Klimakrise brennt und ich finde es wichtig, dass man gegen diese Entwicklung was tut. Und es ist schön, so viele Menschen auf einem Fleck zu sehen, die sich engagieren, die tolle Sachen machen. Naja, das, was wir hier sehen, es machen ja ganz viele Menschen ganz viele unterschiedliche Dinge und das ist that's the way to go, ne? Also Müllvermeidung, also das, was Sie hier machen beispielsweise, ja, Wiederverwendung, Upcycling, nachhaltige Energien, Lebensmittelrettung, you name it. Also all das, was man hier sieht, ist sinnvoll und das sollte rausgetragen werden in die Welt. Möglichst viele Menschen sollten sich davon inspirieren lassen und mitmachen.
Ich heiße Pierre und für mich Ökologie bedeutet vor allem Natur- und Tierschutz. Ich glaube, das Schlimmste ist Mikroplastik, weil es überall ist, weil es ist im Meer, in den Böden, überall und das ist auch in unsere Nahrungskette gelangt und wir es dann auch in uns tragen. Und das ist sehr, sehr erschreckend und dass viele Menschen sich dem auch gar nicht bewusst sind
oder in manchen Ländern dafür auch die Bildung fehlt. Also die machen es nicht absichtlich, sondern aus Armut oder fehlender Bildung. Also Plastik ist ein großes Thema. Alle benutzen wiederverwendbare Behälter zum Beispiel und versuchen so viel wie möglich zu vermeiden, also Müll vermeiden. Nicht jedes Mal eine Tüte beim Einkaufen kaufen, sondern wiederverwendbare Tüten verwenden oder eben statt unser Essen in Plastik einzuwickeln, wenn wir es in den Kühlschrank legen, dann in wiederverwendbaren Boxen oder so. Ich finde es für unsere Gesundheit der aller Menschen und der Tiere und weil man also man möchte ja auch ein guter Mensch sein, man versucht ein guter Mensch zu sein und deswegen und weil es meine eigene Umwelt ist, also es ist in meinem Interesse, dass es sauber geht, ist und es allen Menschen und Tieren gut geht. Und weil sonst, wenn man sich jetzt nicht drum kümmert, später oder in mehreren Jahren, also es wird immer schlimmer, wenn man nichts ändert, dann ja, besser wird es ja nicht. Deswegen ist es wichtig, dass man sich aktuell drum kümmert und ja. Genau.
Vielen Dank, Oksana, für diese Eindrücke vom 31. Umweltfestival der Grünen Liga in Berlin. Das findet, wenn ich richtig verstanden habe, jedes Jahr statt. Möchtest du noch etwas dazu sagen? Okay, ich glaube, alles ist gesagt. Wer Lust hat, im nächsten Jahr daran teilzunehmen, es gibt ganz offensichtlich einiges dort zu erleben und auch Compango wird dort wieder vertreten sein. Also schaut gerne vorbei. Ja, wir kommen zum letzten Abschnitt unserer heutigen Sendung. Ich habe schon ganz am Anfang vorbereitet, Nadia hat ein paar Fragen vorbereitet für mich und ich gebe am besten das Wort an dich weiter, Nadia.
Ja, Dario, es ist mir sehr leid, dass du uns Tschüss sagen möchtest, aber ich würde dich gerne fragen, wie hast das alles für dich angefangen? Was wäre deine erste Schritte bei Radio Green Voices?
Ja, rückblickend war das wirklich ein ziemlich wilder Ritt, der sehr unverhofft und unerwartet kam. Ich glaube, es fing alles an mit einem Anruf von Rudi, der heute auch schon erwähnt wurde, der einer der Mitgründer von Compango und ein wahrscheinlich das engagierteste Mitglied aktuell. Ich war gerade letztes Jahr im März von einer Reise nach Kiew zurückgekehrt nach Berlin, die ich zusammen mit Nastja gemacht habe, die auch hier zum damaligen Zeitpunkt schon bei Compango als Freiwillige hin und wieder ausgeholfen hat. Und sie hatte offenbar Rudi davon erzählt, dass es da einen Deutschen gibt, der ganz gut Ukrainisch spricht, auch viel Zeit in der Ukraine verbracht hat und hat ihm dann meine Nummer gegeben. Und habe ich eines Morgens einen Anruf von ihm bekommen, in dem er mir erzählte, sie hätten da gerade eine Radiosendung bei Compango gestartet namens Green Voices, hätten jetzt ein oder zwei Sendungen gemacht und als er gehört hat, dass Nastja gerade in der Ukraine war mit mir, dachte er sich, das wäre natürlich eine wunderbare Gelegenheit, uns beide in die Sendung einzuladen und von unseren Eindrücken zu erzählen, wie das genau gewesen ist und wie wir uns da, was wir da erlebt haben. Und das, der Bitte bin ich nachgekommen. Ich war dann hier in der Sendung mit Nastja. Wir haben Kiev Me gesungen, ein Lied, das jeder kennt in der Ukraine, insbesondere in Kiew kommt man nicht daran vorbei, denn aktuell gibt es ja quasi keine Flugreisen aus der Zentralukraine. Wenn man mit dem Zug ankommt am Hauptbahnhof Kiew-Passagierski, dann hört man dieses Lied quasi nonstop. Wir haben es dann gesungen in der Sendung, genau. Und damit hat auch quasi meine Geschichte mit Compango und Green Voices angefangen, denn Rudi hat mich danach gefragt, ob ich nicht Lust hätte, selbst mal Moderation zu übernehmen. Und da ich sowieso in der Endphase meines Studiums stand und Interesse daran hatte, mich zu engagieren für die Ukraine, aber natürlich auch für Nachhaltigkeitsziele, beides hat Compango ja sozusagen unter einem Dach vereint, kam mir das wie die ideale Gelegenheit vor, etwas Sinnvolles zu tun.
Wow, und wie hat sich der Radio in der Zeit verändert, in der du Moderator und Koordinator warst? Und wie hat sich deine eigene Rolle verändert?
Ja, erstmal würde ich sagen, hat sich das Radio allein personell stark verändert. Wenn ich so zurückblicke auf das vergangene Jahr, dann fallen mir sehr, sehr viele Gesichter ein, die uns eine Weile begleitet haben und dann wieder weggegangen sind. Ganz am Anfang, als ich hier war, war zum Beispiel Lisa noch da und Lisa hat damals die Moderation und Koordination übernommen, hat einige sehr spannende Sendungen zum Beispiel zum Thema LGBT hier auf die Beine gestellt und auch besonders in Erinnerung geblieben ist, immer die dafür sehr gute musikalische Untermalung gesorgt, insbesondere mit ukrainischer Avantgarde-Musik, denn die allermeisten dieser Künstlerinnen und Künstler, die sie da gespielt hat, die kannte sie auch persönlich. Das ist natürlich auch leider, oder das heißt leider, es ist was, natürlich was gewesen, was ich nicht hätte leisten können. Das war sehr spannend. Und genau, dann kamen noch einige andere Personen hinzu, die mir jetzt spontan einfallen, bis sich das Team so langsam etwas manifestiert hat, in der Form, wie es jetzt so die letzten Monate gewesen ist. Und genau, abgesehen davon ist mein Eindruck aber auch, dass das sich alles sehr stark professionalisiert hat. Wir haben genau in vielerlei Hinsicht habe ich den Eindruck, dass diese Radiosendung mittlerweile fast ein Selbstläufer ist, der gar nicht mehr allzu viel Planung braucht, weil alle Personen, alle Beteiligten irgendwie ihre Ideen und Themen von sich aus einbringen, selbstständig arbeiten und das gilt auch für mich. Am Anfang habe ich mir immer noch oft eine Moderation vorgeschrieben, so ein Skript gemacht, was ich sagen möchte, was ich nicht vergessen darf. Das mache ich mittlerweile gar nicht mehr. Die letzten Monate habe ich eigentlich immer sehr frei heraus, spontan die Moderation gestaltet. Für mich war das auch eine generell interessante Möglichkeit, mal über den Tellerrand hinauszuschauen in eine Rolle, die ich vorher so noch nicht inne hatte. Eine Radiosendung zu moderieren, stand nicht auf meiner Bingo-Karte für das Jahr 2025/26. Insofern ist das sehr spannend. Und genau, ich habe auch aber gemerkt, dass ich anfangs, ne, weil die Frage auch war, wie sich meine eigene Rolle verändert hat, dass ich anfangs, glaube ich, noch ein bisschen stärker so ein Gefühl der Alleinverantwortlichkeit hatte und sich das jetzt aber im Laufe der Zeit aufgelöst hat und ich das Gefühl habe, dass wir doch wirklich eine durch und durch Kollektivleistung haben, an der jede Person sich so einbringt, wie sie möchte, nach ihren Interessen.
Für mich, das geht mehr über Entwicklung als Veränderung und ich glaube, das ist ein schönes Zeichen. Und was denkst du, worauf konzentrierst du dich, wenn du Radio machst und was darf man dabei nicht vergessen?
Also ich würde sagen, auch das hat sich so ein bisschen verändert. Also anfangs, glaube ich, habe ich mich noch sehr auf die Formalia konzentriert. Dachte, man muss immer aufs Timing achten. Alles muss gut, irgendwie strukturiert, sortiert sein. Im Laufe der Zeit hat sich mein Fokus von da aber wegbewegt und ich habe mehr Aufmerksamkeit darauf gerichtet, dass alle hier die Möglichkeit haben, sich gleichwertig zu beteiligen, und auch die Möglichkeit bekommen, sich selbst zu entwickeln, zu wachsen, irgendwie mal was Neues auszuprobieren, auch zu gucken, dass Leute zum Beispiel wie Oksana, die auch heute hier ist, die auch die Möglichkeit haben, sich einzubringen, die beispielsweise die es nicht so leicht haben, an jeder Sitzung teilzunehmen, weil sie arbeiten müssen oder weil sie sehr weit weg wohnen, ne? in Spandau zum Beispiel oder in Köpenick, und hier nicht an jeder Sitzung teilnehmen können. Genau, das war mir dann am Ende irgendwie noch deutlich, deutlich wichtiger, dass alle gleichermaßen einbezogen werden in die Arbeitsprozesse.
Ja, sounds like es ist eine sehr so viel Erfahrung als Manager, als Leiter. Ich glaube, es ist so stark. Und hast du hier Herausforderungen gehabt? Und wenn wäre hier Herausforderungen, was hat dir geholfen, sie zu bewältigen?
Ja, ich glaube, also Herausforderungen standen einige. Das einerseits ist es dieses so ein bisschen das sich nicht von dem Gefühl der Unsicherheit überwältigen zu lassen, wenn beispielsweise mal eine Live-Sendung nicht perfekt im Vorhinein durchgeplant ist, sondern Spontanität, Zufälle zuzulassen und sie vielleicht sogar manchmal so ein Stück weit das Ruder übernehmen zu lassen. Das funktioniert dann oftmals ganz gut, ne? Wie wir es zum Beispiel heute hatten. Wir hatten ja ursprünglich auch geplant, Leonie ins Studio einzuladen, die dann aber leider nicht konnte, weil sie leider krank geworden ist. Und dann haben wir ganz, ganz spontan eigentlich nur, ein paar Minuten vorher quasi noch Alex in die Sendung eingeladen, ohne große Vorbereitung oder Vorgespräche. Und es war trotzdem eine sehr spannende Geschichte. Aber es ist natürlich auch technisch eine große Herausforderung gewesen, hier das Ganze oft bilingual zu managen. Das heißt, in der Sendung Deutsch und Ukrainisch zu mixen, zu übersetzen, selbst Ukrainisch zu sprechen, dann die Beiträge von ukrainischsprachigen Gästen hier in der Sendung ins Deutsche zu übersetzen. Das war, glaube ich, was, wo ich auch am Anfang so ein bisschen mit so einer gewissen, sagen wir mal, Respekt reingegangen bin, weil das genau doch was auch eine Aufgabe ist, die ich vorher zumindest so noch nicht gemacht habe. Ich in einer Live-Sendung, bei der viele Leute zuhören, ohne große Vorbereitung. Und dann aber gemerkt habe, dass es ganz, ganz gut funktioniert, dass ich irgendwie in diese Aufgabe, in diese Rolle dann doch auch irgendwie reingewachsen bin und es mir dann auch durchaus Spaß gemacht hat, auch ganz spontan teilweise Gäste hier zu haben, die die Unterstützung brauchten beim Erzählen. Ja.
Ja, fühlt so wie ein Fluss, sehr lebendig. Und welche Themen oder Beiträge waren für dich besonders interessant oder wichtig?
Welche Themen und Beiträge?
Ja, du hast über Lisa ein bisschen erzählt, ja. Dass es war ganz interessant, ihre Themen, lass uns sagen LGBT, aber wahrscheinlich gibt es noch andere Themen oder wo es ist für dich persönlich so wichtig, einen Stresspunkt zu machen.
Also ich glaube, besonders in Erinnerung geblieben sind mir die Sendungen, in denen es sehr persönlich geworden ist, in der Leute wirklich auch oftmals spontan ihre sehr persönliche Erlebnisse, Gedanken, Gefühle geteilt haben. Du hast es gerade schon angesprochen, die Sendung, Lisa hat hier einmal eine Sendung geplant über LGBT, da hatten wir auch Mitglieder von Compango, hier, die dann, die sehr, sehr erstaunlich offen über Geschlechtsidentität gesprochen haben, über eigene Probleme damit, zum Beispiel zu Zeiten der Sowjetunion. Das war ziemlich bewegend. Was mir auch sehr positiv in Erinnerung geblieben ist, was ich sehr genossen habe, waren Sendungen, in denen wir hier sozusagen Full House hatten. Vor ein paar Monaten zum Beispiel hatten wir mal eine ganze Pfadfindergruppe in der Sendung von Plast. Das war auf jeden Fall vielleicht sogar mein Highlight für dieses Jahr, als wir, ich weiß nicht, ich glaube 15 Kids hier in der Sendung hatten, die alle so ein bisschen von sich berichtet haben und Spaß hatten hier bei uns. Das war sehr schön.
Ich erinnere mich auch als etwas freudig und lustig.
Ja, genau. Also im Großen und Ganzen fand ich es immer, hat es mir immer besonders gefallen, wenn wir hier Live-Talk hatten sozusagen. Das ist irgendwie eine ganz besondere Form des Radios, irgendwie für die dieses Medium auch lebt, habe ich das Gefühl.
Welche andere interessanten oder ungewöhnlichen Situationen hast du dank des Radios erlebt?
Welche interessanten oder ungewöhnlichen Situationen habe ich dank des Radios erlebt? Also ich glaube, die interessante Situationen sind immer, die erlebe ich oftmals irgendwie fernab des Radios, wenn ich Leuten erzähle, dass ich eine Radiosendung moderiere, dann wird es häufig ganz still und Leute fragen sich, ob sie mich schon mal irgendwie gehört haben im Radio oder dergleichen. Ich muss dann immer sagen, nee, es ist nur eine Sendung bei den freien Radios Berlin-Brandenburg. Aber ansonsten würde ich sagen eigentlich, dass fast jede Radiosendung in irgendeiner Form eine ungewöhnliche Situation mit sich bringt, weil eben ganz häufig irgendwelche Pläne umgestoßen werden oder sich in letzter Minute ändern und man dann improvisieren muss.
Ja, und wie reagieren Leute, wenn du sagst, ich arbeite bei Radio, ich bin bei Radio tätig?
Die Leute finden es immer erstaunlich interessant dafür, dass ich das den Eindruck habe, dass das Medium Radio, also ich quasi Live-Radio, irgendwie heutzutage nicht mehr so relevant ist. Es passiert ja irgendwie ganz viel im Podcast-Format oder auf YouTube und so weiter und so fort. Genau, insofern ist es dennoch so, dass da immer, es wird immer viel nachgefragt. Ich habe gefragt, wie das läuft in einer Live-Radiosendung, ob ich nicht aufgeregt bin und wie das funktioniert mit einer bilingualen Moderation, also Deutsch und Ukrainisch. Die Leute sind auf jeden Fall daran interessiert, was hier passiert bei Green Voices.
Ja, ich verstehe dich. Ich habe auch diese Redaktion, aber was interessiert mich, ist deine ganz besondere Musik, die du immer thematisch zu den einzelnen Sendungen toll passt. Was beeinflusst deinen Musikgeschmack? Bist du auch außerhalb des Radios ein Musikliebhaber?
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin außerhalb des Radios ein großer Musikliebhaber. Singe übrigens auch seit kurzer Zeit im Chor, das haben wir ja gemeinsam. Ja, wir singen im selben Chor. Ein ukrainischer Chor ist das. Und dementsprechend ist auch tatsächlich dieser Musikaspekt hier bei Green Voices für mich persönlich auch eine ganz besondere Möglichkeit, Fußabdruck irgendwie zu hinterlassen und für mich aber auch eben ein wichtiger Punkt bei der Bewerbung und Sichtbarmachung ukrainischer Kultur, weil Musik eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt in jedem Land. Auch eine wichtige Rolle, glaube ich, für Identität. Und es gibt ganz, ganz viel zu entdecken in der ukrainischen Musikgeschichte. Ne? Das ist, es gibt ja wirklich so fast schon kleine, so legendäre Geschichten. Eine davon wäre Shedrik, das wir hier auch mal gespielt haben, das ein weltweit berühmtes Lied ist. Ganz, ganz viele Menschen, die es singen, in der englischen Variante gar nicht wissen, dass es ukrainischer Herkunft ist. Und das Gleiche gilt eben auch, wie ich finde, wie wir heute gehört haben, auch für die ukrainische Estrada. Also auch ein Genre, das ich finde sehr, auch heute noch sehr hörenswert ist, sehr berührend oftmals. Das glaube ich, ganz viele Leute gar nicht zum Beispiel mit der sowjetischen Geschichte in Verbindung bringen würden, vielleicht auch gar nicht auf die Idee kommen würden, dass es sowas wie auch in relativ in Zeiten ganz autoritärer Politik über die Musik eben Versuche gab, ukrainisches Kulturgut irgendwie weiterzuentwickeln und den Menschen so ein bisschen ihre kulturelle Identität zu ermöglichen, ihnen wieder vor Augen zu führen. Deswegen ist Musik für mich ein wichtiger Punkt hier beim Radio.
Und welche Pläne hast du für deine Zukunft? Wie möchtest du die gesammelten Erfahrungen weiter nutzen?
Oh, das ist eine ganz große Frage. Das kann ich aktuell noch nicht abschließend beantworten, wie es jetzt in der Zukunft bei mir weitergeht. Aber ganz sicher ist auf jeden Fall, das kann ich schon sagen, dass mein Engagement für hier in der auch ukrainischen Community in Berlin natürlich weitergeht. Und dafür habe ich hier natürlich auch im Radio ganz viele wichtige Erfahrungen gesammelt und Fähigkeiten weiterentwickelt. Allein schon Sprachkenntnisse, so ein bisschen, sagen wir mal, interkulturelle Kompetenz, wenn man das mag. Ich habe ja viel dazugehört, auch in Gesprächen mit euch, ne, in dem regelmäßigen Austausch mit euch. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, auch für viele Menschen in Deutschland, dass man damit so ein bisschen in Touch bleibt. Ne? Wie ist das eigentlich für Menschen, die aus anderen Ländern hier nach Deutschland kommen? Dass ich versuchen werde, da weiterhin Brücken zu bauen zwischen der deutschen, der ukrainischen Gesellschaft, zwischen der Zivilgesellschaft.
Erinnere ich mich das korrekt, dass du ein Politiker wirst?
Das ist natürlich, das steht in den Sternen. Ich bin aktuell, ich bin ein bisschen an der Basis in Kommunalpolitik engagiert, wenn man so sagen möchte, bei Bündnis 90 Die Grünen, auch hier in dem Kontext mit Bezug zur Ukraine. Genau, was sich daraus entwickelt, kann ich natürlich noch nicht sagen, aber wir werden sehen.
Ja. Dankeschön. Du warst eine lange Zeit bei Companga. Was denkst du, für welche Menschen ist Companga nach besonders geeinigt? Welche Typ persönliche Entwicklung wird dadurch gefordert?
Also ich denke, Companga ist natürlich weltanschaulich geeignet für Leute, die für die nachhaltige Entwicklung eine Rolle spielt und die gleichzeitig aber auch ein Herz haben für die Ukraine und insbesondere natürlich für die Menschen aus der Ukraine, die nach Deutschland gekommen sind, für die Integration, Partizipation und insbesondere und interkulturelle Zusammenarbeit wichtig ist. Und auf persönlicher Ebene würde ich sagen, dass es dass man bei Companga, das ist durchaus, glaube ich, ein Vorteil für viele Menschen, dass man sehr große Freiräume hat, wenn man Ideen für Projekte mitbringt und wenn man auch Lust hat, mal die eigene Komfortzone zu verlassen und sich den Hut aufzusetzen, für irgendein Projekt Verantwortung zu übernehmen, dass man hier bei Companga damit quasi offene Türen einrennt und einem sehr schnell auch Verantwortung übertragen wird für eigene Ideen und Projekte. Also wer sich damit identifizieren kann, ist, glaube ich, bei Companga genau richtig.
Es tut mir sehr leid, dass du nie so viel über dich und deine Meinung in vorherigen Sendungen uns erzählt. Weil es ist so interessant, dich zu hören. Und für mich sehr schade ist, dass deine Velvet Voice mit uns nicht mehr die Sendung gesendet wird. Aber ich hoffe, dass du als Gast in unserem Studio noch einmal zu sehen und zu hören und zusammen zu mitwirken. Was denkst du, bleibst du bei Companga oder ist Radio eine Goodbye-Idee für dich und dann es ist Ende für dich?
Vielen Dank erstmal das Kompliment der Velvet Voice, das nehme ich mir zu Herzen. Was die zweite Frage betrifft, natürlich bleibe ich Compango erhalten. Ich bin nicht weg. Ich werde weiter in der freiwilligen Community zur Verfügung stehen. Wenn man mich braucht, dann helfe ich gerne aus. Und natürlich bin ich auch jederzeit sehr gerne hier als Gast im Radio dabei, mal auf der anderen Seite. Ich bin auch sehr gespannt, wer hier dann die Moderation übernimmt, die Koordination. Ich glaube, heute haben wir schon einen Eindruck bekommen, dass es auch sehr gut funktioniert, wenn ich hier nicht am Radio sitze, wie du gezeigt hast, Nadja, ne, dass es bei Compango einige Menschen gibt, die da talentiert sind, sehr talentiert sind, was Moderation und Gesprächsführung angeht. Und ich komme sehr gerne als Gast hierher und bin gespannt, wie es sich weiterentwickelt.
Danke für dieses Gespräch. Und dann, was ist die letzte Lied, das du in Compango hören möchtest?
Ich glaube, das letzte Lied, das ich hören möchte, ist Ciorno Brivzi in der Ausführung von Konstantin Ohniewy aus dem Jahr 1967.
Субтитры сделал DimaTorzok.